Vajrapani. Vortrag aus der Reihe Inspirations- und Zufluchtsbaum, gehalten von Horst Gungel bei Meditation im Obermarkt am 30. August 2012. Ich habe euch angekündigt, in dieser Vortragsreihe in bunter Mischung historische und mythologische Figuren aus dem Inspirationsbaum vorzustellen. In den letzten beiden Wochen habe ich versucht, euch zwei historische Figuren näher zu bringen. Zunächst den historischen Buddha, Gautama, der vor 2500 Jahren in Indien lebte, und letzte Woche Urgen Sangharakshita, einen zeitgenössischen Dharma-Lehrer, der heute in Birmingham lebt und der die buddhistische Gemeinschaft Triratna, der ich angehöre, vor 45 Jahren gründete. Buddha Gautama sitzt auf unserem Inspirationsbaum ganz im Zentrum, was sich aus seiner Bedeutung erklärt. Sangharakshita befindet sich hier auf dem vorderen Lotus in der unteren Reihe in der Mitte. Er ist damit der jüngste Spross auf diesem Inspirationsbaum, ist er doch gerade einmal 87 Jahre alt. Auf dem von uns aus gesehen rechten Lotus befinden sich fünf Jünger, genauer gesagt vier Jünger und eine Jüngerin, des historischen Buddha. Sie symbolisieren das Theravada, eine der Hauptrichtungen des Buddhismus. Auf dem linken Lotus befinden sich fünf Bodhisattvas, nicht historische, mythologische Figuren. Sie symbolisieren die andere Hauptrichtung des Buddhismus, das Mahayana. Zwei dieser fünf Figuren sind euch vielleicht ein klein bisschen besser bekannt als die anderen, denn sie befinden sich groß dargestellt an der Wand hinter euch. Manjushri mit dem flammenden Schwert der Weisheit, er symbolisiert natürlich Weisheit, eine der beiden Hauptaspekte der Buddhaschaft. Die andere Figur dort hinten an der Wand, die grüne Tara, symbolisiert den anderen Hauptaspekt von Buddhaschaft, Mitgefühl. Heute möchte ich aber auf keine dieser beiden Figuren eingehen, sondern um den Kontrast zu den bisher besprochenen Gestalten größtmöglich zu halten, euch Vajrapani vorstellen. Vajrapani erscheint auf diesem Lotus als wunderschöner 16-jähriger Jüngling mit blauer Haut. Alle diese Bodhisattvas werden 16-jährig dargestellt, da die Menschen nach indischer Auffassung in diesem Alter am schönsten sind, in der Blüte ihrer Jugend. Die körperliche Schönheit symbolisiert hierbei spirituelle Vollkommenheit. Wesentlich bekannter als diese Darstellung des friedvollen Jünglings ist aber das Bild des zornvollen Vajrapana. Ich habe dieses Bild hier heute am Schrein aufgestellt. Ich werde diese Figur jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, warum sie so aussieht und was sie dies symbolisiert, wird vielmehr aus der Erläuterung hervorgehen, die ich später gebe. Aus einer Begegnung, die ich mit Vajrapani hatte. Jetzt können wir erst einmal nur feststellen, diese Figur wirkt kraftvoll, hässlich, aggressiv, zornig und sie passt irgendwie gar nicht zu unserem schönen Wohlfühlbuddhismus. Ich möchte auch nicht auf seine blaue Farbe eingehen, die ein ziemlich abstruser Mythos erläutert, den ich heute nicht erzählen werde. Nur so viel. Vajrapani gehört einer Gruppe von mythologischen Figuren an, die wir die Vajra-Familie nennen und deren Farbe blau ist. Zu dieser Familie gehört auch Akshobhya, hier im Mandala der fünf Buddhas an dieser Wand dargestellt, und der ist folglich auch blau und er hält einen Vajra in der Hand. Auf dieses Symbol, den Vajra, aber müssen wir hier eingehen. Vajra heißt sowohl Diamant als auch Donnerkeil. Und der Vajra hat einer großen buddhistischen Richtung den Namen gegeben, eben dem Vajrayana, Das ist die buddhistische Richtung, die meist mit Tibet verbunden wird und der folgerichtig auch der Dalai Lama angehört. Fragen wir erstmal, was ist ein Diamant? Nun, ein Diamant ist im Prinzip nur Kohlenstoff. Er besteht aus Kohlenstoff, so wie alles, was lebt, auch aus Kohlenstoff besteht, so wie du. Aber ein Diamant ist Kohlenstoff in seiner verdichtetsten Form, in seiner wertvollsten Form. Damit symbolisiert er das, was du, der du auch aus Kohlenstoff bist, sein könntest. Der Diamant verhält sich zu Kohle, so wie der Buddha zu dir. Das Edelste, was du sein kannst. Etwas, was im Kern schon in dir vorhanden ist. Kohlenstoff. Was der Buddha erreicht hat, das kannst auch du erreichen. Ein Diamant ist auch das härteste, was es gibt. In der Industrie werden Diamanten verwendet, wenn ultraharte Schneideinstrumente benötigt werden. Aber Vajra heißt auch Donnerkeil, wobei das deutsche Wort Donner den Aspekt des Donners im Begriff Donnerkeil nur unzureichend wiedergibt. Denn es ist hierbei nicht nur das akustische Phänomen des Donners gemeint, sondern ebenso die Kraft des Blitzes. Diese höchste auf der Erde vorkommende natürliche Kraft, nämlich Elektrizität, in ihrer gewaltigsten, in ihrer ursprünglichsten Form, auch das symbolisiert der Vajra. Und Vajrapani heißt übersetzt der Vajra-Träger. Vajrapani ist also der Herr dieser Kraft, die in der Mythologie aller Völker eine entscheidende Rolle spielt. So ist die Figur des Vajrapana viel älter als der Buddhismus. Sie erscheint bereits, ikonografisch etwas anders, im Hinduismus. Dort ist der Name dieser Figur Indra. Oder wenn wir näher an unseren Kulturkreis heranrücken, wenn wir in das antike Europa sehen, auch dort treffen wir den Herrn der Blitze wieder. Es ist niemand anders als der blitzeschleudernde griechische Göttervater Zeus. Allerdings steht gerade heute Griechenland ja nicht gerade für besondere Stärke, also lassen wir die, wie die Bildzeitung sie nennt, bleide Griechen beiseite und wenden uns stattdessen dem Hort unserer geliebten Hartwährung D-Mark zu, Germanien. Und dort feiert der zuständige Gott gerade heute Namenstag. Denn der Herr des Donners ist natürlich Donar. Jener germanische Gott, der den Donnerkeil schleudert, und heute ist sein Namenstag, Donnerstag. Und dass wir hier in Gelnhausen einer Tradition folgen, die Sangharakshita 1967 in London bei der Gründung der buddhistischen Gemeinschaft Triratna begonnen hat, ausgerechnet die offenen Meditationsabende am Donnerstag haben, kommt auch nicht ganz von ungefähr. Natürlich heißt der Donnerstag in London, wie in allen nordgermanischen Ländern, nicht Donnerstag, sondern Thursday. Im Schweden wird es noch deutlicher, dort heißt er Torsdag. Und Tor ist nichts anderes als der nördliche Name für Donar. Und der Donnerkeil wird dort zu Tors alles zerschmetterndem Hammer. Und da wir schon bei den Angelsachsen sind, diese haben auch germanische Bildnisse des Thor übernommen und versucht, in neue Mythen zu übersetzen. Die amerikanische Figur des Santa Claus, also des amerikanischen Nikolaus, ist der klassischen Darstellung des Thor nachempfunden. Auch wenn der gewaltige Donner, um die Kinder nicht allzu sehr zu verschrecken, nur noch zu einem mickrigen Ho, ho, ho wird. Der Name des Santa Claus hat natürlich mit der Christianisierung zu tun, denn die heidnischen Wurzeln sollten verdrängt werden. Daher hat der sogenannte Apostel der Deutschen, Bonifatius, seine Macht auch dadurch unter Beweis gestellt, dass er die diesem Gott geweihte Donaueiche fällte und an ihrer Stelle den Fritzler Dom errichten ließ. Okay, das war jetzt vielleicht etwas weit hergeholt, um die Figur des Vajrapani vorzustellen, aber ich wollte damit einfach deutlich machen, diese Mythen sind nichts abartig Asiatisches, sie sind Erbe der ganzen Menschheit, sie sind Archetypen. Und eine dieser Archetypen ist Vajrapani, der Beherrscher der größten Kräfte des Universums. Und die allergrößte Kraft des Universums ist natürlich unser Geist. Um die Herrschaft über unseren Geist geht es im Dharma, in der Lehre des Buddha. Und genau damit sollten wir uns befassen, um zu sehen, wie Vajrapani unser Leben positiv beeinflussen kann. Und zwar selbst, wenn er in dieser zornvollen Form auftritt. Das war jetzt ziemlich viel, vielleicht etwas trockene Theorie. Und wie sagt Goethe so schön, Kraut treurer Freund ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. Daher will ich euch jetzt von meiner Begegnung mit Vajrapani, dem Vajra-Träger, erzählen, der in seiner friedvollen Form hier auf dem Inspirationsbaum sitzt. Es war in den ersten Tagen des Jahres 2011, als ich feststellte, dass ich die Prostrationspraxis, täglich 108 Niederwerfungen vor dem Inspirationsbaum, nicht mehr ausüben konnte. Knieprobleme. Und das, wo ich doch gerade diese Praxis so sehr schätze. Sie ist nicht nur besonders inspirierend, sie half mir auch dabei, mich etwas fit zu halten und mir die Bewegung zu verschaffen, die nötig ist, um meinen leider immer noch zu hohen Blutdruck auf natürliche Weise im Rahmen des Erträglichen zu halten. Und wenige Tage nach dieser Feststellung mit den Knieproblemen geschah etwas, das mich zusätzlich verunsicherte. Schmerzen nicht nur in den Knien, sondern erhebliche Probleme in den Achillesfersen. Und das konnte nicht von den Prostrationen herrühren. Jeden Morgen, wenn ich die armseligen 2 Stufen aus meinem Zimmer herunterging, musste ich den linken Fuß schräg stellen, um die 1. Stufe zu gehen, dann, während ich mich am Türrahmen festhielt, den rechten Fuß nachziehen und auf die gleiche Stufe aufsetzen, auf der mein linker Fuß stand. Anschließend musste ich das gleiche Prozedere mit der 2. Stufe machen. Wie ein 90-Jähriger, dachte ich voller Entsetzen. Und dann fiel mir ein, Horst, in der Tat, du wirst dieses Jahr 60, der Buddha hat recht, Alter, Krankheit, Tod, das taucht alles nix. Das klingt zwar so ganz nett, aber das Anwachsen von Gebrechen im eigenen Körper zu verspüren, fühlt sich verdammt viel elementarer an als dieser theoretische Spruch bezüglich alter Krankheit und Tod. Sollte ich mich jetzt im Internet kundig machen über mein Leiden? Soll ich eine Odyssee von Arzt zu Arzt beginnen und mir dort einreden lassen, was noch alles mit mir los ist? Und dann womöglich den Medikus mit dem Rezeptblock auf mich loslassen, auf das mir die chemische Industrie genügend weitere Risiken und Nebenwirkungen aufbürdet, gegen die sie dann weitere Medikamente bereithält, die dann weitere Risiken und Nein. Geknickt setzte ich mich auf meinen Meditationsplatz und schaute das Mandala der 5 Chinas, der 5 Sieger, der 5 zentralen Aspekte von Buddhaschaft an. Ratnasambhava, gelber Buddha des Südens, du hältst das wunscherfüllende Juwel Chintamani in deinen Händen. Ich habe doch noch einen so weiten Weg zu gehen bis zur Erleuchtung. Hilf mir, dass ich noch einige Zeit praktizieren kann. Und du, Amitabha, roter Buddha des Westens, der du unter anderem für Liebe und Gnade stehst. Hilf mir, einem Unwürdigen, der gleichwohl die Stirn hat, dich um Gnade anzuflehen. Vairochana, weißer Buddha im Zentrum, gib mir das Quäntchen Weisheit, um angesichts dieser neuen Herausforderung weise zu handeln. Akshobhya, blauer Buddha des Ostens, du stehst für Unerschütterlichkeit und hast mir in einem schweren Augenblick meines Lebens geholfen. Gib mir die unerschütterliche Kraft, das Richtige zu tun. Und du, Amoghasiddhi, grüner Buddha des Nordens, der du die Tatkraft, den unbändigen Willen zur Erleuchtung und die Kraft, über sich selbst hinauszugehen, symbolisierst, hilf mir, das Richtige zu tun und mich nicht von meinen Zipperlein ins Boxhorn jagen zu lassen. Vielleicht ist euch aufgefallen, an Vajrapani hatte ich bei meinen Bitten gar nicht gedacht. Aber Vajrapani ist ja der, der mit seinem Donnerkeil unerwartet blitzschnell zuschlägt. Und so geschah etwas ganz Merkwürdiges. Ich sah, wie sich beim letzten Abschnitt meines, ja sagen wir, meines Gebetes an die fünf Buddhas, nämlich bei der Anrufung Amoghasiddhis, meine rechte Hand vom Sitzplatz erhob und in der gleichen Haltung erhoben war wie die Hand Amoghasiddhis. Das ist die Abhaya-Mudra, durchfuhr es mich, die Geste der Furchtlosigkeit. Amoghasiddhi will mir wohl sagen, dass ich mich nicht fürchten soll und dass ich das bestätige. Und tatsächlich öffnete sich mein Mund und Worte flossen aus ihm heraus. Allerdings nicht die, die ich erwartet hatte. Vielmehr stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass meine Handhaltung wohl so etwas wie die Schwurgeste war. Und dass ich dabei war, ein Gelöbnis auszusprechen. Und ich hörte mich sagen, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvara. Gehen, weitergehen, immer weitergehen, bis zum Ort der Erleuchtung, des Heils. Ich gelobe mich unverzüglich auf den Pfad zu begeben, den Pfad der Tugend, den Pfad der Sammlung, den Pfad der Weisheit. Und dann kam das, was mich wirklich erschaudern ließ. Ich sagte weiter, unverzüglich werde ich mich daher auch physisch, nämlich zu Fuß, auf den Weg begeben, den Weg nach Bodhgaya, dem Ort, an dem der Buddha seine Erleuchtung hatte. Swaha. Und genau in dem Augenblick sah ich ihn aufblitzen, Vajrapani, dort auf dem Bild des Inspirationbaums. Er strahlte ein glänzendes Blau aus und zwinkerte mir zuversichtlich zu. Die friedvolle Form Vajrapanis. Doch in meinem Inneren trat Entsetzen auf. Ich kann doch kaum die zwei Stufen aus meinem Schlafzimmer Richtung Toilette gehen. Und dann gelobe ich etwas derart Wahnsinniges? Der Gedanke, das schaffst du nie, bemächtigte sich meiner. Eine Blindheit für das Mögliche und heftiger Zweifel, ob ich, ein alter, fetter, kranker Mann, auch nur die allerersten Etappen dieses Gewaltmarschs durchhalten würde, schüttelte mich. Und genau in diesem Augenblick geschah es. Vajrapani sprang aus dem Bild des Inspirationsbaums heraus, manifestierte sich in Lebensgröße hier in diesem Raum. Aber nicht in seiner friedvollen Form, sondern in seiner zornvollen, so wie auf diesem Bild da. Und er hielt zwei Figuren, sie wirkten wie Puppen, in seinen Händen und sah gerade so aus, als würde er sie gleich auffressen. Eine der beiden Puppen war ziemlich fett und runzelig. »Alter, fetter Mann, alter, fetter, kranker Mann bist du?« schrie er mich fragend an. Antwort aber gleich selbst, »Stunk«, entfuhr es ihm. und er knallte die Puppe auf den Boden und zertrat sie mit dem linken Fuß, so dass das Fett durch den Raum spritzte. Und dann knöpfte er sich die Gestalt in seiner anderen Hand vor. Sie hatte eine gelbe Armbinde mit drei dicken schwarzen Punkten und außerdem einen weißen Stock in der Hand. Und Vajrapani fauchte: »Verblendet bist du! Du weißt erst, was du kannst, wenn du es durchführst.« Und mit diesen Worten knallte er die Figur auf den Boden und stampfte darauf, dass sie zerbarst. »Mach dich auf den Weg, ganz gleich, ob es ein Ziel gibt oder nicht. Geh los, marsch in Richtung Bodh Gaya, unverzüglich!« Obwohl ich saß, nahm ich unwillkürlich eine militärisch stramme Haltung an und rief: »Ei, ei, Sir, Vajrapani, Sir!« Er drehte sich um und wollte gerade wieder zurück in das Bild springen. Da zeigte er nochmals mit der linken Hand auf mich und sagte: »Und vergiss es nicht wieder!« Wobei er mit der rechten drohend den Vajra erhob. Sprach's und hüpfte zurück ins Bild, wobei er sofort wieder die friedvolle Form annahm. Das hat sich während meines winterlichen Meditations- und Schweigeretreats in den ersten Tagen des Jahres 2011 in diesem Raum zugetragen. Meine Einzelklausur ging bis Sonntag, dem 9. Januar. Am Montag begann die Schule wieder und am folgenden Samstag, dem 15. Januar 2011, ging ich in meine erste Wanderetappe Richtung Bodh Gaya, nämlich von Gelnhausen nach Schöllkrippen. Unverzüglich, ohne schuldhaftes Verzögern. Genauso, wie ich es versprochen und Vajrapani angemahnt hatte. Tags darauf führte mich die zweite Etappe von Schöllkrippen nach Aschaffenburg. Inzwischen, anderthalb Jahre später, bin ich 92 Tagesetappen gegangen, bis Widin in Bulgarien, insgesamt 2174 Kilometer. Unnötig zu sagen, dass einer meiner ständigen Begleiter blaue Hautfarbe hat, einen Vajra in der Hand hält und die Tendenz hat, aus der Haut zu fahren, sprich eine zornvolle Form anzunehmen, wenn ich wieder zu Hasenfüßigkeit neige. Über andere Unvollkommenheiten meinerseits sieht er allerdings großmütig hinweg.